AI in Finance, dein Podcast über künstliche Intelligenz in Payment, Banking und Fintech mit Sascha Dewald und Mike Klotz. Wir sprechen darüber, wie Technologie die Finanzwelt revolutioniert. News, Insights und Real Talk. Kompakt, einladend und motivierend. Im Moment fühlt sich Payment selten wie ein klar markierter Wanderweg an, eher wie ein Pfad durchs Dickicht. Alles bewegt sich, ständig kommt ein neuer Shortcut dazu. Aber welcher führt wirklich weiter? Genau deshalb treffen wir uns bei der Payment Exchange am 10. und 11. März im Tipi am Kanzleramt in Berlin. Mitten in der Stadt, aber tief im Payment-Dschungel. Hier sitzen HändlerInnen, Banken, Fintechs und Regulierungen nicht auf getrennten Inseln, sondern am selben Lagerfeuer. Wir reden über das, was auf deinem Checkout deine Conversion und deine Risiken morgen wirklich durchschlägt. Von Agentic Commerce über Open Banking bis zu neuen Wallets und Infrastruktur. Du musst nicht alle Antworten haben, aber du solltest die Leute kennen, die offen sagen, hier wird's morastig, da vorne lohnt sich der nächste Schritt. Wenn du mehr willst als Hochglanzfolien und Buzzword-Bingo, wenn du Lust hast, mit deiner Perspektive Teil dieses Weges zu sein, dann komm mit auf Expedition durch den Payment-Dschungel. Payment Exchange, dein Treffpunkt, wenn Orientierung im Dschungel wichtiger ist als die nächste Buzzword-Slide.
Hallo und herzlich willkommen. Und nachträglich darf man das, glaube ich, noch sagen. Frohes neues Jahr. Ich hoffe, wir hoffen, ihr seid alle gut reingekommen in das Jahr 2026. Und wir freuen uns sehr, euch die erste Folge von AI in Finance, den Permanent Banking Podcast, präsentieren zu dürfen. Folge Nummer 1. Ja, wir sind schon seit über einem Jahr am Start. Ich freue mich und ich begrüße dich, lieber Sascha, und hoffe, dir geht es gut.
Happy New Year auch von mir. Wir hören uns ja auch zum ersten Mal. Wir haben viel geschrieben, aber so richtig leibhaftig sehe ich dich zum ersten Mal in diesem Jahr. Wir sind sogar schon seit 2 Jahren tatsächlich am Start, aber seit einem Jahr in unserer neuen Heimat Permanent Banking, wo wir auch dieses Jahr weiter fleißig produzieren und distribuieren werden. Das heißt, bitte abonniert uns in diesem neuen Format, falls ihr es da auch noch nicht getan habt. Aber es bleibt alles gleich quasi, oder?
Genau. Zumindest. Ich liebe deine kleinen Korrekturen. Ja, das mag ich. Ja, immer dieser kleine, wir sind schon seit 2 Jahren, du hast natürlich total recht. Und was ich vergessen habe, weil ich habe es wirklich vergessen. Ich mache es jetzt hier nochmal offiziell für alle Menschen da draußen. Nachträglich, lieber Sascha, alles Gute zum Geburtstag. Ich habe es mir jetzt in den Kalender reingeschrieben.
Wirklich?
Ja, immerhin hast du was zu Weihnachten bekommen und ich vermisse so ein bisschen das Geschenk. Ja, das hätte man jetzt mal hier schön zeigen können, den Schlüppi, den ich hier geschickt habe.
Da bin ich jetzt, da hast du mich kalt erwischt. Gut, den packen wir in der nächsten Folge aus und dann,
huch. Aber lass uns mal hart einsteigen ins Geschehen sozusagen. Also der letzte Podcast ist, korrigier mich wieder, ich glaube 3 oder 4 Wochen her, ne? 4 Wochen haben wir die letzte Aufnahme gemacht, Anfang Dezember. Und seitdem ist natürlich ein klitzekleines bisschen was passiert. Ihr könnt euch das vorstellen, vieles habt ihr mitbekommen. Was wir jetzt nicht machen, ist jetzt 4 Wochen lang AI-News. Das ist Quatsch, weil sich das ja auch überholt. Aber wir haben ein paar spannende Entwicklungen natürlich dabei, zu denen wir heute auch so ein bisschen inhaltlichen Schwerpunkt haben. Dazu später mehr. Deswegen würde ich sagen, lieber Sascha, steig doch mal hart ein in die erste interessante Nachricht. Und ich nehme an, es hat was mit OpenAI zu tun.
Surprise! Auch in 2026 geht es mit den Big Playern und auch an der Stelle OpenAI los. Ganz kurz, Mini-Sidestep. Genau, wir machen ein paar News, aber machen keine ganze Stunde, sondern wir wollen heute tatsächlich einen kleinen Ausblick geben. Das heißt, wir uns damit mal beschäftigen. Was sind Use Cases, Trends? Was ist auch eine mögliche Verschiebung 2026 gegenüber dem letzten Jahr? Und in welche Richtung gehen wir, ich sag mal, mit großen Schritten mit KI bis 2030? Genau, aber jetzt ein paar News erstmal. OpenAI wieder fast jeden Tag eine neue News rausgefeuert, auch über Weihnachten. Letzte Woche haben sie sich jetzt positioniert als, ich sag mal, persönlichen Gesundheitsnavigator, wenn man das so will. Also ne, dein DocGPT, wenn man so will. Und das wirbt ChatGPT in einem aktuellen Video sehr offensiv mit der Vision eines digitalen Begleiters für Gesundheit und auch für Wohlbefinden. Und ChatGPT soll dabei weit mehr sein als so ein Auskunftssystem, was dann ihren Nutzerinnen und Nutzern beim Arztbefunde, bei Ernährungsfragen, Bewegung, Sport etc. helfen soll, auch bei chronischen Erkrankungen. Und die zentrale Botschaft von OpenAI lautet hier, wer seine Gesundheitsdaten teilt, der wird selbst ein mündiger Bürger und der versteht den eigenen Körper besser und kann seine Gesundheit selbstbewusster steuern. Quasi jetzt so. Da gibt es ein neues Werbevideo und da sieht man so ganz alltägliche Szenen, in denen Menschen dann ChatGPT ganz selbstverständlich ihre Gesundheitsentscheidung quasi zeigen. Ja, und da gibt es einen Mann, der fotografiert sein Essen im Restaurant und lässt sich dann die Kalorie zeigen die Nährwerte? Sind da irgendwelche entzündungsfördernde Bestandteile drin? Dann gibt es eine Mutter, die bekommt von ChatGPT so ein kurzes Workout zusammengestellt, das sie beim Spaziergang mit ihrem Kind begleitet und sich dann so ganz realistisch und nahtlos in ihren Alltag einfügt. Was ich auch cool fand, waren so ein paar Nutzer, die lassen dann ihre Kleidung auf potenziell schädliche Stoffe prüfen, analysieren so ein bisschen die Gesundheitsdaten. Ganz am Ende geht so ein bisschen, alle bereiten Arztgespräche gezielt davor und OpenAI zeichnet damit so ein bisschen eine Welt nach diesem klassischen Dr. Google-Prinzip, in der dann nicht mehr die Suchmaschinen, sondern KI-Systeme so die erste Anlaufstelle für Krankheits- und Gesundheitsfragen sind.
Da freuen sich natürlich alle Ärzte und Ärztinnen da draußen, ja, wenn man jetzt ganz schlau um die Ecke kommt. ChatGPT hat aber gesagt, was ich noch spannend in dem Zusammenhang finde, weil ich die Nachricht auch gelesen habe, ist die erste Frage, die ich mir gestellt habe bei der Headline ist, okay, wie teile ich meine Gesundheitsdaten? Und dann war irgendwie klar, dass es relativ einfach ist. Wir alle tracken ja mit Smartwatches und Co. bereits unsere Daten, ein Vielzahl unserer Daten, Stichwort HealthKit, ich weiß gar nicht, wie es bei Google heißt, ich glaube so ähnlich. Und ChatGPT fordert dann entsprechend Zugriff. Das heißt, ChatGPT weiß tatsächlich, wie viel ich gelaufen bin und kann mir natürlich sagen, wenn ich frage, ich möchte etwas abnehmen, du läufst zu wenig, geh schneller spazieren mit dem Hund. Das ist das eine. Und es ist momentan wie immer USA only, weil auch dort man sich jetzt gerade damit beschäftigt, was heißt das eigentlich für den Datenschutz, was auch dazu führt, dass es momentan, ich glaube, eine kleine Beta-Testgruppe ist. Es ist noch nicht für alle offen. Man kann sich für diesen Test, glaube ich, anmelden. Zumindest in den USA. Aber ja, nachvollziehbar, wo sie hinwollen. Ne?
Genau, ich finde das ja persönlich total spannend und ich war schon früher größter Fan von Dr. Google und mache, seitdem es GPT gibt, das Ganze tatsächlich auch sehr intensiv für mich und meine Familie, aber auch gar nicht jetzt nur in der Rehabilitation von Krankheiten, sondern vor allem in der Prävention. Also ich habe ja, wie du weißt, ich habe so ein Oura-Ring, ich habe meine Garmin Watch, die mein Schlafverhalten, meine Puls, mein HRV, mein Viotomax etc. trackt. Das lade ich tatsächlich auch einmal pro Woche, immer Sonntagabend, alles in GPT rein. Ich lade da auch so einmal im Monat mache ich so eine Fettmessung und Muskelmassenmessung das rein und erkläre dann ab und zu, was ist so mein nächstes Ziel, ne? Was ist so mein nächster Wettkampf, in welche Richtung möchte ich mich die nächsten Wochen bewegen und was sagen meine Werte gerade darüber aus, wie ist mein Schlafverhalten, wie ist mein Reiseverhalten etc. Und das ist jetzt nicht so, dass ich da die Erleuchtung bisher bekommen habe, aber es ist ein guter Dialog, der da quasi geführt wird, wo du dir selber entscheiden kannst, okay, was mache ich jetzt damit? Ich glaube, wenn das da noch in einem mehr strukturierten Format so ein bisschen geführt wird und auch vielleicht noch auf das Thema Ernährungsverhalten und Co. so ein bisschen mehr eingeht, dann ist das schon... Das ist schon sehr spannend. Das Problem ist natürlich auch immer, wo ist der Absprungpunkt? Weil ChatGPT, und es ist ganz wichtig, dass wir das hier auch erwähnen, ne? Das ist halt kein Arzt, das ist kein Therapeut, das ist kein medizinisch zugelassenes System, sondern, wie wir seit 2 Jahren hier immer wieder sagen, dies ist ein KI-Modell, das auf Wahrscheinlichkeiten, aber also probabilistisch basiert und was Antworten generiert, die irgendwie plausibel klingen, auch dann, wenn sie falsch sind. Ja? Oder es gibt einen diesen Fall, der gerade so ein bisschen durch die US-Presse gespielt wird. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das ist so ein 60-jähriger Mann, glaube ich, der über Monate von ChatGPT so ein bisschen hat coachen lassen, was Ernährung angeht. Ja? ChatGPT hat irgendwie gesagt, Speisesalz ist irgendwie nicht gut für dich, lieber Mensch, nimm doch Bromsalz. Kannst du im Internet bestellen, ist irgendwie frei zugänglich und Bromsalz ist gut für dich. Und das hat er halt gemacht, aber es gibt die Folge davon ist Bromismus, kannte ich vorher nicht. Und es ist eine Vergiftung mit sehr schweren neurologischen und ich glaube sogar psychiatrischen Symptomen, die dazu führte, dass der junge Mann halt irgendwie über Wochen einen Krankenhausaufenthalt geführt hat. Es gibt ganz viele von solchen Fällen, wo Chatbots, jetzt nicht nur GPT, auch andere Nutzerinnen und Nutzern quasi in problematische Gedankenmustern bestärkt und wirklich sehr fragwürdige Gesundheitstipps gegeben hat. Und ich glaube, so
das auch stimmt,
schon Missverständnis oder Tippfehler. Ja, sag du, ich bin fertig.
Alles gut, aber ich wollte nur sagen, wenn man so ein bisschen in den sozialen Medien unterwegs ist und links und rechts mal schaut und mitbekommt, was diverse Fitness- und Ernährungsinfluencer zum Besten geben, nach dem Motto, trink viel Rohmilch, dann weiß ich nicht, ob ChatGPT am Ende wirklich so viel schlimmer ist. Oder ich würde vermuten, wahrscheinlich sehr viel besser. Aber natürlich, klar, es ersetzt keinen Arzt, es ersetzt auch keinen richtigen Ernährungsberater. Aber nichtsdestotrotz spannende Entwicklung. Auch hier der erste Gedanke, den ich hatte, und weil es auch sehr vergleichbar ist mit dem, was Apple und Google damals gemacht hat, ChatGPT oder OpenAI möchte einfach noch mehr Alltagsrelevanz schaffen und Ernährung, Fitness, Bewegung, Gesundheit im weitesten Sinne hat Alltagsrelevanz. Und ich glaube, jetzt kannst du zugucken, wie diese einzelnen Verticals, Themenbereiche abgesteckt werden. Und irgendwann werden wir auch mehr im Bereich Finance sehen. Und deswegen nachvollziehbarer Move von OpenAI. Ich bin gespannt, wann es nach Europa kommt. Aktuell, wie gesagt, leider erst nur in den USA.
Genau, ja, schließen wir an. Direkt die zweite Nachricht auch von OpenAI aus diesen Tagen. Die setzen mehr auf Audio-KI. Das hat auch so ein bisschen gezeigt. In den vergangenen Wochen hat OpenAI seine Teams sehr stark für Audiomodelle ausgebaut. Und es gibt jetzt einen neuen Artikel bei The Information. Klar wird, dass ganz gezielt so die besten Entwickler gerade auf diese Audio-First-Modelle angesetzt werden. Und der Hintergrund, darüber haben wir schon ein paar Mal gesprochen, ist halt dieses bekannte Problem bei ChatGPT, dass gesprochene Worte immer so ein bisschen langsamer und ich finde auch qualitativ schwächer wirken als Text, den du einfach nur liest. Und das liegt ganz einfach an der Architektur. Das heißt, der Text wird immer erst generiert und dann von einem zweiten Modell quasi in Sprache umgewandelt. Und dieser Umweg kostet natürlich irgendwie Zeit, Latenz. Und das macht die Gespräche vor allem weniger natürlich. Und deswegen arbeitet OpenAI jetzt an nativen Audiomodellen, die dann die Sprache direkt verstehen und gleichzeitig auch ausgeben können, ohne diesen Winkel nochmal über ein anderes Modell. Und jetzt gibt es interne Quellen, die berichten von den ersten Erfolgen mit diesen neuen Modellen. Sehr gespannt drauf, weil ich sehr viel Sprache tatsächlich auch benutze. Ich glaube, du auch, Mike. Und es passt zu Gerüchten. Ja? Und da gebe ich gleich den Ball zu dir rund um. Diese angekündigte OpenAI-Hardware, die soll nämlich audiozentriert sein und als persönliches, wie haben sie es genannt, Always-On-Gerät funktionieren.
Es erinnert sich so ein bisschen an den ersten Hardwares, sagt man Hardwares als Mehrzahl, also Hardware-Geräten, die wir gesehen haben vor 2 Jahren, auch zu CES. Du erinnerst dich noch an Rabbit, ja, an diesen kleinen Gameboy oder Humane AI, diesen Pin. Da hat man ja später den Mantel des Schweigens drüber gelegt, weil das Ding irgendwie zu heiß wurde, glaube ich, oder gar nicht funktionierte. Irgendwas war da. Naja, aber in der Tat hat sich ja OpenAI mit jemandem zusammengetan, der sich zumindest mit Design von Hardware auskennt. Johnny Ive. Und die bauen ja seit einem knappen Jahr oder über einem Jahr an einem Gerät. Du hast es gerade gesagt, das ist noch alles top secret und super geheim. Man weiß nicht viel, aber manchmal kleckert so ein bisschen was doch durch. Und es gibt zumindest ein Gerücht, was auch in Interviews mehr oder minder bestätigt worden ist. Das ganze Thema soll halt sehr audiophil sein, also im Sinne von, es hört mit und kann Sprache ausgeben. Es soll so sein, dass ich es halt mit mir rumtragen kann. Also es wird jetzt nicht Laptop-Größe haben. Und was jetzt neu ist, dass es vielleicht in einem Art Stift, Kugelschreiber, Schreibgerät, also der Größe sein soll. Das muss ich sagen, fände ich irgendwie ein bisschen awkward, wenn ich ehrlich bin, aber keine Ahnung. Vielleicht sieht es so aus wie bei Man in Black, dieses Geblitzdings, was sie immer rausholen, ja, so ein länglicher Stift. Und das ist auch momentan klar, es soll Ende 26 oder 27 kommen, von Foxconn letztendlich produziert und auch dann vertrieben werden. Und man kämpft momentan so ein bisschen noch mit Softwarehürden als auch mit Hardware. Ja. Aber es sieht zumindest ganz gut aus und ich bin sehr, sehr gespannt, weil sich gerade im Bereich von Hardware ja gerade eine ganze Menge tut. Jetzt nicht nur zu CES, im Bereich Robotics, da könnte man auch nochmal eine eigene Folge zu machen, sondern ich liebäugel ja genau wie du mit der nächsten Smart Glasses. Das, was Meta vorgestellt hat mit dem Neuralband, also wo ich dann auch wirklich ein richtiges Display im Glas habe, ist leider nicht in Deutschland oder in Europa verfügbar, was mich persönlich sehr ärgert. Aber da tut sich natürlich gerade eine ganze Menge im Bereich Hardware-Markt und ich glaube, wir werden in Zukunft, das ist auch so eine Binsenweisheit, aber wir werden in naher Zukunft nicht mehr nur diese klassischen Smartphones und Foldables und Tablets sehen, sondern neue Geräte und das von OpenAI zusammen mit Johnny Ive ist vielleicht eins und Smart Glasses, wie gesagt, ein weiteres. So oder so weitere Kundenschnittstellen, die auf uns zukommen. Und das heißt, also, das Projekt heißt Gumdrop und ich musste googeln. Weißt du, was Gumdrop heißt? U-Bonbon.
Ich hätte gesagt, das ist Kaugummi und das Gum ist ja irgendwie Zahnfleisch, aber also. Ich dachte, du zerreißt das ein bisschen mehr. Ich habe das gelesen und ich dachte, das kann doch nicht.
So, ja, Moment, dann sprich mal zurück.
Nicht so richtig. Ich glaube, das ist ein unfassbarer Schuss in den Ofen. Und ich hoffe sehr, dass diese Gerüchte nicht stimmen. Ich habe mir wirklich mehrere Videos auch angeschaut von diesem Teil. Und das sind ja alles nur Gerüchte. Das ist nur irgendwie KI generiert, was es da aktuell gibt. Weil es sind nur Gerüchte, aber die basieren halt auf so vielen internen Themen, dass es relativ klar ist, dass es tatsächlich ein Stift sein soll. Was, keine Ahnung, auf dem Bierdeckel, die KI liest mit oder hört zu, steht alles besser als du selbst und erklärt dir quasi anschließend, was du eigentlich meintest. Ne, erst hatten wir ein Smartphone, einen Sprachassistenten und jetzt haben wir so einen 20-Gramm-Therapeuten, der meine Gedankencloud synchronisiert. Und ich habe ja schon immer mal wieder hier gesagt, dass ich diese Menschen, die ein iPad haben und dann darauf aber nicht mit der Tastatur oder auf dem Bildschirm schreiben, sondern halt da diesen dusseligen Stift haben, dass ich das nicht nachvollziehen kann. Und es gibt sie und ich glaube, die finden das auch super. Aber dass das jetzt ein absolutes Innovationsthema sein soll, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Ja, depends. Ich will ehrlich sein, als damals es hieß, dass Meta Smart Glasses macht, habe ich ähnlich gedacht. Also habe ich auch gedacht, die Erinnerung, die an diese erste Google Glasses, die es vor, keine Ahnung, 10 Jahren gab, ja, das war so die erste Assoziation und dann war es auf einmal so, dass die Dinger, und du hast ja eine, die Meta Ray-Ban, die sehen ja schon sehr normal und sehr alltagstauglich aus. Und die Frage ist natürlich, wie sieht das Gerät tatsächlich am Ende aus? Also sieht es aus wie so ein Kugelschreiber aus dem Yps, weißt du, diese Agentenkugelschreiber, mit denen man auch schießen konnte?
Den würde ich nehmen.
Das Gerät, I don't know, ja. Ich bin bei dir. Das mit dem Schreiben ist ein bisschen eigen. Das war auch so die erste Frage. Okay, wann schreibe ich noch? Und dann habe ich so an mich gedacht, ich schreibe tatsächlich noch relativ viel auf Papier so. Also das kommt bei mir schon noch vor.
Ja, aber du bist ja noch alt.
Ja, eben. Ich bin ja auch alt, ja. Und die anderen, I don't know. Also ich gestehe zu, man darf skeptisch sein, aber ich bin trotzdem ein bisschen gehuckt.
Okay, wir kaufen uns zwei, also an OpenAI, wir hätten gern zwei in der Beta zum Ausprobieren und vielleicht auch nicht zu verreißen. Ich bin maximal skeptisch, aber also ich schaue mir das an. Ich habe, glaube ich, auch mein YouTube-Algo jetzt versaut, weil ich so viele von diesen Mini-Videos mir angeschaut habe. Und man muss aber auch fairerweise sagen, also ich meine, am Design arbeitet Jony Ive, ne, der frühere Chefdesigner von Apple. Audio grundsätzlich gilt aktuell bei fast allen KI-Unternehmen als so der nächste große Interface-Wechsel, also weg vom Bildschirm hin zur Stimme. Wie du es richtig sagst, eine Meta setzt auf smarte Brillen, hat kürzlich so ein Startup übernommen, Limitless heißen die. Das ist quasi, die haben sich spezialisiert auf dauerhaft mithörende Geräte, DSGVO jetzt mal kurz außer Kraft gesetzt. Google experimentiert mit Audio-Overviews, viele Startups bringen unterschiedlichste Brillen, Xiaomi etc. auf den Markt. Das heißt, Sprache wird definitiv zum zentralen Zugangspunkt für KI im Alltag und ist, glaube ich, so der nächste logische Schritt für KI, weil es einfach natürlicher ist. Es ist niedrigschwelliger, als diese ganze Zeit zu tippen oder irgendwas. Ob das aber jetzt schreiben wird, das, also mit einem Stift, glaube ich nicht. Aber let's see. Ne, wir bleiben dran.
Auf jeden Fall. Dann ist noch ein bisschen was passiert bei nicht nur OpenAI, sondern es gibt noch so zwei, drei andere größere. Fangen wir vielleicht an mit etwas, was sehr nachvollziehbar ist, nämlich das, was im Zahlungsverkehr tatsächlich passiert. Stripe hat gestern, also wir haben heute Freitag, also am Donnerstag, announced, dass sie sich weiter integrieren, diesmal bei niemand geringeren als bei Microsoft Copilot. Microsoft Copilot, ich gestehe, ich selber nutze es nicht so sehr.
Gibt's den noch?
Gibt's schon noch. Und ich kenne auch Menschen, die es nutzen, weil es halt so tief in Office integriert ist. Das vergesse ich immer. Und dort ist jetzt ebenfalls Stripe integriert. Es geht letztendlich um das ganze Thema Agentic Commerce. Worum geht's? Ich kann also in Copilot Artikel suchen und dann über Stripe ja nicht nur mehr oder weniger, sondern über Stripe kaufen. Das Ganze jetzt erstmal bei einer mehr oder weniger geringen Anzahl von Shops dabei. Aktuell Etsy. Irgendwie sind die immer irgendwie am Start, wenn es um sowas geht. Outfitters und Anthropology, die kannte ich gar nicht, das ist aber auch so ein Fashion-Shop, der ist recht groß in den USA. Genau, der Kaufprozess erfolgt, ohne dass ich in den Shop wechseln muss, das ist natürlich ganz cool. Stripe übernimmt das ganze Thema Zahlungsabwicklung und Transaktionssicherheit und die Händler profitieren im besten Falle davon, dass das ganze Thema Conversion Rate natürlich entsprechend gut ist und es keine Kaufabbrüche gibt. Ja, Stripe sehr, sehr pushy bei dem Thema, ähnlich wie PayPal. Wir sprechen ja später auch so ein bisschen über das Thema Kundenschnittstelle, da kommt das auch nochmal vor. Aber ja, Microsoft mit Copilot und Stripe, da tut sich ein bisschen was.
Ja, passt zu den ganzen Protokollen, ne? Über die sprechen wir nachher, glaube ich, auch nochmal, aber die hattest du ja schon mal eingeführt, dieses OpenAI Agentic Commerce Protocol oder Visa Trusted Agent Protocol. Ich glaube, Anthropic hat mittlerweile auch eins. Die bringen jetzt alle Payment-Protokolle auf dieser MCP-Logik raus. Und ich glaube, das ist jetzt sehr ähnlich. Ne?
Genau. Ja, dann vielleicht noch was von Google. Nicht so super spannend, sondern eher so, als ich Nachricht gelesen habe, war so meine erste Reaktion. Okay, jetzt erst? Also das ganze Thema, wirklich, das ganze Thema Gemini. Man muss sagen, also Google hat richtig Gas gegeben mit Gemini in den letzten Monaten. Also ich habe sie ja sehr stiefmütterlich behandelt und stelle fest, dass ich sie jetzt doch sehr häufig nutze oder Gemini sehr häufig nutze. Nicht nur, um Bilder zu generieren mit Nano Banana, sondern auch generell. Insbesondere kann ich in dieser Stelle, und wir verlinken es in den Shownotes, tatsächlich die Google-Experimente empfehlen. Da gibt es so viele Experimente, die man frei und kostenlos nutzen kann, wie man richtig Prompt schreibt, insbesondere wenn man zum Beispiel Fotos generieren möchte. Total coole Foto, nicht nur Foto, total coole Experimente. Und das haben sie jetzt angekündigt, nämlich, dass sie Gemini nicht nur in die Google-Suche implementieren, da sind sie ja schon drin, das kennen wir, wenn wir was gesucht haben, KI-Extract oder Extract angezeigt, sondern jetzt auch in Google Mail. Und die erste Reaktion war, wie ja, jetzt erst. In der Tat gab es ja noch nicht so viel KI-Integration in Google Mail. Das soll sich jetzt ändern. Das heißt, sowohl die kostenlose als auch die Bezahlversion, also Google Workspace, bekommt eine tiefe Gemini-Integration. Ich sehe also dann Zusammenfassungen, wenn ich mich in Google Mail einlogge, kann gezielte Regeln definieren, alles über den Prompt. Das Ganze natürlich erstmal USA only, wann es nach Europa kommt, noch unklar. Also ich schätze mal, es wird noch so 2-3 Monate dauern. Aber in den USA wird es jetzt in diesem Moment sukzessive ausgerollt. Zeigt aber letztendlich, dass es am Ende darum geht, überall dort stattzufinden, wo die Kundinnen und Kunden sind oder Nutzerinnen und Nutzer. Und die sind natürlich nicht nur im Browser, sondern eben auch im Mail.
Ja, ich glaube, so diese Schreibwerkzeuge, die es jetzt ja mittlerweile eigentlich schon überall gibt, zum Beispiel Copilot bei Outlook und Co., das habe ich auch erwartet, dass das bei Google längst drin ist. Das bauen sie jetzt aber jetzt tatsächlich erst ein. Also diese E-Mail-Überarbeitung oder eine Smart Replies. Was ich auch so ganz cool finde, ist dieses Thema, wenn du da draufklickst, dann schlägt der quasi irgendwie 3 Sachen vor und analysiert der ganz kurz die E-Mail in deinem eigenen Schreibstil. Finde ich jetzt gar nicht so wahnsinnig spannend. Was ich aber cool finde, ist, Google macht es halt sehr, sehr vollumfänglich, dann immer entlang der gesamten Kette. Und E-Mail ist halt jetzt quasi nur eins, ne? Das heißt, sie wollen dieses ganze Thema Gemini, was ja wirklich gut ist mittlerweile, sowohl im LLM-Bereich als auch, wie du es halt auch immer sagst, in der Bilderstellung. Aber sie wollen das halt irgendwie richtig tief integrieren in die ganze Google-Welt, ne? Sie wollen es in Smartphones reinbringen, in Uhren, in ihre Smart-TVs, die es halt mittlerweile halt irgendwie gibt, in alles Mögliche, in das Thema CarPlay, also in Autos, das Thema Smart Home riesengroß. Und wenn du dann quasi immer das gleiche Modell überall nutzt mit deinem Memory und mit dem gesamten Lebenskontext, auch den deiner Familie und das Ganze sauber getrennt ist, dann ist das, glaube ich, wirklich gut und hat natürlich auch wie Google ein extremes Plattformthema. Das heißt, sie greifen halt automatisch auf ein paar 100 Millionen Nutzerinnen und Nutzer dann direkt zu und sammeln nicht nur die Informationen, sondern können die auch bestmöglich vernetzen.
Gucken ein bisschen auf die Uhr, weil wir ja gleich, wie gesagt, noch ein bisschen thematischer tiefer werden wollen und nicht nur News. Ich stelle die Frage einfach. Ich würde noch gerne über Grok sprechen wollen.
Grok ist cool. Grok macht lustige Sachen, das muss man erzählen, ja.
Das muss man erzählen, also wobei lustig hängt sehr, also ehrlicherweise ist es nicht lustig, aber es ist auf jeden Fall zumindest mal so Popcorn-Kino krass mäßig. Also was ist passiert? Grok entwickelt sein LLM, als auch die bildgenerierende LLM immer weiter und das haben sie auch getan und sie haben jüngst nicht nur die Qualität, wenn man jetzt generell Bilder generiert, verbessert, also sind so ein bisschen gleich auf oder gehen in die Richtung von Nano Banana, OpenAI. Was sie aber auch eingeführt haben, ist ein sogenannter Spicy-Modus. Und das Wort Spicy lässt schon vermuten, worum es geht. Ist nämlich ein Modus, der zumindest in den USA für verifizierte Konten, die über 18 sind und natürlich für Bezahlkonten, es ermöglicht, mit Grok etwas anzüglicher zu reden. Man bekommt auch entsprechend anzügliche Antworten zurück. Und man kann aber auch anzügliche Bilder erstellen. Und das hat dazu geführt, dass Grok, das hat eine Forscherin herausgefunden in den USA, da gibt es einen sehr spannenden Bloomberg-Artikel zu, 6.700 sexuell suggestive oder undressed Bilder, und jetzt haltet dich bitte fest, pro Stunde generiert hat. Ja, bei anderen Plattformen waren das immer nur so 50, 60 pro Stunde, zu dem man da auch sehr stark in so Prompt-Injection gehen musste. Das ist ja so ein Hase-Igel- oder Katz-und-Maus-Spiel. Spiel, dass Nutzerinnen und Nutzer natürlich versuchen, über Jailbreaking, das den Chatbot dazu zu überreden, vielleicht doch was Anzügliches zu machen. Das funktioniert eine Stunde, dann kriegt es OpenAI oder wer auch immer mit. Ist diese Lücke? Bei X war es ja so, oder auch bei Grok in dem Fall, dass Elon Musk von Anfang an gesagt hat, wir haben kein LLM, was Vogue ist, sondern wir wollen viel mehr ermöglichen. Das haben sie auch getan. Also man konnte ja schon immer irgendwie auch Bilder von Celebrities machen, auch in sehr unschönen Posen. Und durch diesen Spicy-Mode war es jetzt möglich, wie gesagt, entsprechend, Menschen undressed darzustellen. Ich habe ein Bild von mir hochgeladen, habe gesagt, okay, dieser Typ im Bikini habe ich sofort bekommen, während jedes andere LLM oder jedes andere bildgenerierende AI sagt, nee, mache ich nicht. Grok tut das und das war jetzt noch nicht mal so anzüglich. Ich hatte immerhin noch ein Bikini an.
Da schüttelt es mich bei der Vorstellung.
Total. 85% aller von Grok erzeugten Bilder sind sexualisiert und jetzt passiert eben Folgendes. Dadurch, dass Grok nicht so es genau nimmt mit den Bildern, die du hochlädst, also auch mit Kinderbildern oder halt auch von Celebrities, entwickelt sich daraus und das ist nicht mehr so witzig. Das andere ist schon alles nicht witzig, aber jetzt wird's richtig unschön. Jetzt wird das Ding halt, wie gesagt, genutzt, um Deepfakes zu erstellen.
Na klar.
Und das wohl sehr erfolgreich. Und das hat letztendlich natürlich eine berechtigte politische Debatte auf den Plan geholt. Man diskutiert jetzt in Europa sehr intensiv darüber, insbesondere wenn es um den Digital Service Act geht, der ja dazu führen soll, dass man eben große Plattformen reguliert. Und jetzt passiert leider etwas und da gibt es noch keine Antwort drauf. Die letzte Strafzahlung, die X leisten musste, ich weiß gar nicht mal genau, worum es ging, 120 Millionen Dollar, weil sie irgendwas getan haben, was nicht laut EU-Recht richtig ist. Die Ermittlungen haben 2 Jahre gedauert. Es hat also 2 Jahre gedauert, bis es zu dieser Zahlung gekommen ist. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was da gerade passiert, wir haben keine 2 Jahre Zeit, um uns um solche Sachen zu kümmern. Das heißt, wir müssen sehr viel schneller Recht und Ordnung quasi durchsetzen. Und das wird noch eine spannende Diskussion, insbesondere wenn wir über transatlantische Spannungen sprechen. Ja, man wirft ja Europa immer vor, wir würden letztendlich restriktiv sein oder Meinungsfreiheit unterbinden oder freie Meinungsäußerung unterbinden. Das hier hat nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun. Das ist Deepfakes, das ist Mobbing, das ist sexualisierte Gewalt und da müssen wir schneller und härter darauf reagieren können. Also 2 spannende Artikel, die wir da reinnehmen. Jedenfalls krass, was da passiert und was, wie gesagt, möglich ist. Also ich kann niemandem empfehlen, es auszuprobieren, auf gar keinen Fall. Aber wenn man Bilder von sich hochlädt, also man kann schon damit sehr viel wirklich Quatsch machen.
Ja, ich glaube, das hast du sehr gut dargestellt und ich glaube, das ist tatsächlich auch ernst und soll man nicht ins Lächerliche ziehen. Es gab auch jetzt Frankreich und Deutschland haben relativ medienwirksam, wie ich finde, deutlicher als sonst die Europäische Kommission wirklich aufgefordert, diesen Digital Service Act, also DSA, gegen Grok jetzt auch durchzusetzen und nicht halt diese 2 Jahre plus irgendwie abzuwarten, weil wie du richtig argumentierst, dass jede Stunde werden halt irgendwie Tausende von Bildern generiert und wir haben ja diesen neuen Kulturminister, diesen Wolfram Weimar, der wiederum hat sich tatsächlich hinlassen zu sagen, was wir derzeit auf X beobachten, ist eine Industrialisierung der sexuellen Belästigung und ich glaube, das ist es, und das hast du gerade sehr gut hergeleitet, da gibt es nichts zu beschönigen.
So, wie kriegen wir jetzt den Übergang? Wir haben ja noch ein anderes Thema. Du hast gesagt, ich mache eine Intro.
Ich glaube, die anderen Sachen, die lassen wir einfach alle so ein bisschen. Die können wir vielleicht beim nächsten Mal noch machen. Es gibt noch so ein paar schöne Robotics-News, aber die werden jetzt gar nicht so sehr alt. Von daher würde ich sagen, lass uns doch mal so ein bisschen einsteigen, was AI im Banking gerade alles verändert. Vielleicht kurzes Intro, bevor wir wirklich in News-Cases gehen, für alle, die auch nicht uns jede Woche hören, aber wenn wir heute über AI im Banking sprechen, dann sprechen wir ja ganz, ganz oft immer noch über Automatisierung. Das sind ja die meisten Pressemitteilungen, die es halt irgendwo gibt. Also am Ende über effizientere Prozesse, über Chatbots im Kundenservice, über vielleicht eine schnelle Kreditentscheidung. Und was wir gerade aber auch im Banking erleben, ist aus meiner Sicht so der Übergang von KI als Baustein, als Werkstock hin zu eher KI als Akteur, also proaktive Akteur der Zukunft. Also agentische Systeme, die nicht mehr nur irgendwie dich beraten und dir so ein bisschen helfen, sondern die tatsächlich auch sehr proaktiv handeln. Und genau das ist für viele immer total interessant in ganz vielen Branchen. Bei Banken ist es natürlich auch so ein bisschen das Problem, ganz doll, weil denn wenn deine KI eigenständig, ne, deine Bank vergleicht, entscheidet, verhandelt und dann auch bezahlt, wozu wir gleich noch so ein bisschen kommen, dann stellt sich ja auch immer so diese unbequeme Frage, wer besitzt in Zukunft eigentlich die Kundenbeziehung oder diese berühmte Kundenschnittstelle, über die wir Banker gerne sprechen? Ist es die Bank oder ist es der KI-Agent? Und ich glaube, deswegen sollten wir auch einfach mal darüber plaudern, wie es jetzt dieses Jahr 2026 weitergeht, welche konkreten Use Cases wir gerade sehen, welche Banken vielleicht auch führend sind, welche nicht. Und was bedeutet das auch langfristig? Ne? Weil Agentic war ja schon so ein riesen Buzzword letztes Jahr. Muss man auch sagen, so turbo viel ist da gar nicht passiert. Bei Reisebuchungen vielleicht so ein bisschen schon, aber bei so ganz viel Finanzthemen nicht. Aber was passiert? Und ich finde noch, bevor wir uns vielleicht reinstürzen, noch einmal kurz besprechen, was das aktuell in unserer Branche ist, sind diese offenen Protokolle. Das sind diese offenen Interfaces, die KI seit einem halben Jahr, so ein bisschen, ein Vierteljahr vielleicht erlauben, um sicher zu handeln. Ne? Da gibt es so eine Handvoll Entwicklungen, die man im Banking, finde ich, kennen sollte und die wir hier schon mal angerissen haben. Ne? Das ist so dieses Google Agent Payment Protocol AP2, wo Google ja schon mit echt vielen Partnern zusammenarbeitet, mit Mastercard, PayPal, Revolut, glaube ich, und quasi eigenständig Zahlungen auslösen kann. Die sind dann so kryptografisch abgesichert. Das gleiche macht OpenAI mit diesem Agentic Commerce Protokoll, haben wir schon mal gesprochen. Die machen das, glaube ich, auch mit Stripe. Dann Visa Trusted Agent Protokoll, hattest du beim vorletzten Mal so ein bisschen was drüber erzählt, dass Visa so eine eigene Sicherheits- und Vertrauensebene für Zahlungen schafft zwischen Händlern und KI-Agenten. Und dann gibt es auch von Anthropic, hatte ich vorhin schon kurz angedeutet, dieses Model Context Protokoll grundsätzlich, also die darunterliegende Ebene, also dieses USB für KI-Systeme hast du es, glaube ich, damals genannt. Also so ein Standard, mit dem KI sicher auf externe Systeme zugreifen kann, inklusive Banksystemen. Und ich finde, das ist ganz wichtig. Und dann die letzte Entwicklung, bevor wir so ein bisschen einsteigen, die ich total spannend finde, ist neben diesen Protokollen, ist alles, was so um die KI-Browser passiert. Ne? Wir beide waren Perplexity-Comet-User der ersten Stunde. OpenAI hat den eigenen Browser rausgebracht mit Atlas. Und das sind halt keine Browser mit KI, das sind andersrum KI-Assistenten mit einer Browser-Funktionalität. Die funktionieren auf jeder Website und in jedem Online-Banking. Und ich finde so, diese wichtigste Erkenntnis ist tatsächlich auch die wichtigste Frage auch für 2026. Wenn die neue Kundenschnittstelle jetzt entsteht die ja nicht notwendigerweise in der Banking-App oder in deinem Webbanking, in deiner Filiale sowieso nicht, sondern in den KI-Interfaces des Vertrauens. Und das ist so ein bisschen die Frage, in welche Richtung bringt uns das?
Das ist eine sehr gute Frage, lieber Sascha. Hast du weitere Fragen? Die Diskussion ist maximal komplex und ich würde gerne mal anfangen, erst einmal die Frage zu stellen, wie wichtig ist die Kundenschnittstelle? Also wir haben ja zwei Dimensionen. Die Kundenschnittstelle ist das, also die Kundenschnittstelle da, wo der Kunde bedient wird und auf der anderen Seite, wem gehört der Kunde? Und wir haben über das Thema Kundenschnittstelle in der Vergangenheit immer wieder diskutiert und auch sehr aus einer Bankensicht sehr ja hemdsärmlich und auch laut, ja, Stichwort mobiles Bezahlen, ja, da haben wir uns darüber geärgert oder viele Banken haben sich darüber geärgert. Dass Apple ja mit Apple Pay die Kundenschnittstelle bedient. Am Ende, glaube ich, war das ein Sturm im Wasserglas, weil der Kunde immer noch bei der Bank ist, auch wenn die Zahlung über das iPhone in der Apple Wallet stattfindet. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn du die komplette Customer Journey immer bedienst. Also dass du hast eine eigene Wallet, du hast eine eigene App, aber das ist ja nicht die Lebensrealität, sondern die Lebensrealität ist, es gibt unterschiedliche Flavors. Es gab übrigens schon vor 20 Jahren, wenn wir über Online-Banking sprechen, gab es schon andere Apps, die ich genutzt habe oder Softwareprodukte für den PC als die von meiner Bank. Ja, vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, sowas wie Quicken, Microsoft Money. Da ist ja die Welt auch nicht untergegangen, wenn da das Online-Banking der Sparkasse oder der DKB, gab es vor 20 Jahren glaube ich noch nicht, aber da stattgefunden hat. Das heißt, die Frage, die ich mir immer stelle, ist, wie schlimm ist das eigentlich, wenn die Kundenschnittstelle von jemand anders bedient wird? Da habe ich noch keine, das kann man auch glaube ich nicht schwarz-weiß beantworten. Ich glaube, manchmal ist das scheiße, entschuldigt mich für diesen Fäkalbegriff, aber manchmal Piep. Ist es halt eben nicht so dramatisch. Piep, genau. Das ist das eine. Die Frage ist, wie gesagt, eher, wem gehört der Kunde hinten raus? Ja, und kann ich den Kunden weiterhin bedienen? Wir haben ja genauso darüber gesprochen, als es darum ging, mit Händlern. Ja, ist das für Händler eigentlich doof, wenn ihr Shop gar nicht mehr auf der Webseite stattfindet, sondern im Chatbot? Und ich habe zwischen den Feiertagen, nicht mit vielen, aber mit einem oder anderen Händler, den man ja so bei LinkedIn so kennt, und die sagen, mir doch egal, wo die Hose verkauft wird. Ja, also ich habe halt eine Hose, ich habe einen Preis, ich mache auch gerne hinten raus einfach nur noch das ganze Thema Fulfillment oder die ganze Infrastruktur. Wenn im Chatbot eine passende Hose angezeigt wird für den Mike, den ich vorher gar nicht erreicht habe, weil ich den auch gar nicht richtig beraten konnte, aber ChatGPT berät dich jetzt richtig und sagt dann, zieh dir jetzt die Hose von Boss oder von Levi's oder von wem auch immer an, dann bin ich damit fein. Also die gucken da nochmal ganz anders drauf. Zudem, letzter Satz dazu, Kundenschnittstelle, Shop ja nicht verloren geht. Die ist ja immer noch da. Und das Gleiche gilt ja auch vielleicht so ein bisschen für das Thema Banking und für Finanztransaktionen. Nur weil etwas im Chatbot künftig auch stattfindet, bedeutet es ja nicht, dass es nicht auch noch woanders stattfindet. Ich will ein Beispiel aus meinem privaten Leben. Wir nutzen die ganzen Tools und ich habe jetzt Perplexity mit allen Apps dieser Welt verbunden und ChatGPT auch. ChatGPT hat ja im Dezember den App Store gelauncht, wo ich ja die ganzen Apps dran docken kann, unter anderem Booking.com. So, ich fahre mit den Kindern Mitte Februar nach London für ein Wochenende. Das haben die zu Weihnachten geschenkt bekommen. Und was habe ich gemacht? Habe gesagt, okay, zeig mir mal alle Hotels. Ne? So, das wollen wir machen, liste mir mal die Hotels auf. Und habe festgestellt, dass mir das gar nichts bringt. Also, dass die Ergebnisse, die waren schon okay, aber ich bin dann doch auf Booking gegangen, um da mir eine Liste anzugucken, weil du stöberst dann doch nochmal und nee, das Zimmer sieht nicht so geil aus. Das heißt, ja, es passiert ganz viel im Chatbot, aber ich glaube nicht, dass alles ausschließlich im Chatbot stattfindet. Also ich glaube, wir müssen ein bisschen offener darauf gehen und vielleicht nicht so schwarz-weiß. Das ist das Erste. Also Kundenschnittstelle habe ich ganz viel jetzt dazu gesprochen. Das Zweite, wenn ich den Aspekt noch reinbringen kann, PayPal beispielsweise gibt momentan einen weiteren Weg, die nämlich durch eine Integration eher sagen, wir wollen die Kundenschnittstelle gar nicht bedienen, sondern wir wollen die Vertrauensschicht sein. Wir wollen die sein, die quasi für ChatGPT, für Copilot, für Gemini alles abwickelt. Wir machen das ganze Thema Fraud, wir machen das ganze Thema Transaktion, wir sind quasi diese, wir machen das ganze Thema Identität, wir sind diese Vertrauensschicht unten drunter. Das heißt, die haben gar keine Angst, die Kundenschnittstelle zu verlieren, sondern die sagen einfach, boah, ich will einfach diese Mittelschicht sein, diese Vertrauensschicht sein. Und das finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Jetzt habe ich ganz viel geredet. Genau, war das irgendwie total durcheinander? Weiß ich nicht.
Ich weiß nicht, ich habe nicht zugehört. Ich glaube, das ist dieses Thema der Protokolle, beschreibt das ganz gut. Und es ist ja nur ein Thema, was wir haben. Ne? Es ist jetzt quasi sehr retail-bankig, wenn man so will. Und beschreibt diese ganzen Commerce-Protokolle aus den Browsern, aber auch grundsätzlich halt irgendwie aus allem, was Chatbots und Co. sind. Und ich glaube, allein dieser Übergang verschwindet von der Beratung, von dem eigentlichen E-Commerce-Store bis hin zur Transaktion und der Chat damit zum Checkout wird. Ich glaube, das ist interessant. Ne? Ich habe es auch mehrmals probiert und habe auch so ähnliche Erfahrungen gemacht wie du mit Booking. Ich glaube allerdings, wenn dir etwas gar nicht so wichtig ist wie deine Familienreise nach London, die so ein bisschen, also jetzt nicht once in a lifetime, aber halt selten ist, dann bist du, glaube ich, auch nicht ganz so picky und lässt dann den Agenten das schon machen. Ne? Im Falle jetzt von Visa und von PayPal, dass die damit eine Sicherheits- und auch so eine Vertrauensebene für Zahlungen zwischen KI-Agenten und Händlern schaffen, um eigentlich nur noch so dieser Glue zu sein, der das Fulfillment macht, der das Fraud Prevention, Liability, also Haftungsfragen etc., das ist total smart. Aber das ist natürlich nicht der Weg für normale Banken, wenn es darum geht, wenn Kunden demnächst halt irgendwie sagen, ja, ich lebe in ChatGPT, Perplexity, Gemini, was auch immer, mein Chatbot des Vertrauens, ich will gar keine andere App, ich möchte nicht die Spotify-App aufmachen, ich möchte einfach meinem KI-Agenten sagen, spiele Taylor Swift und dann geht das automatisch in meine Sonos-Box rein. Ich möchte mich damit beschäftigen, was ist denn jetzt die nächste Booking-Seite, die ich aufmachen muss, sondern ich sage einfach meinem Chatbot, ich fahre mit den Kindern in 4 Wochen dahin, plane alles, meine Kreditkartendaten hast du, ne? Du kennst meine Vorlieben, du kennst meine letzten Reisen der letzten Jahre, wie wir es gemacht haben, do it und tu es mir in den Kalender, so dass ich nicht zu spät zum Airport losfahre. Und es ist natürlich schon, wenn das Ganze ins Banking drüber schwappt, dann ist es schon so ein bisschen mehr, weil, wie wir gesagt haben, MCP hat Zugriff auf Banksysteme, wenn du sie baust. Ne? Natürlich musst du es halt immer, es ist eine bidirektionale Schnittstelle als API, das heißt, du musst es halt irgendwie zweigleisig machen. Aber wenn Banken quasi die strategische Entscheidung treffen, dass sie gar nicht unbedingt mehr Frontend sein wollen, weder für Informationen, sei es generische Informationen oder spezielle Informationen, aber auch für echte Transaktionsauslösung, ne? Ändere meinen Dauerauftrag, ändere meine Limit, ändere meine Finanzierung, wenn du mal ein komplexes Produkt nimmst, dann ist das eine strategische Entscheidung, die nicht nur ein weiterer Touchpoint für dich ist, sondern tatsächlich vielleicht die Aufgabe deiner bisherigen Kanalstrategie. Und ich finde, das ist total spannend. Ist das, und ich glaube, damit werden sich viele auseinandersetzen müssen.
Aber ist das eine End- oder Wiederentscheidung? Also ich guck mal, ich kann mich ja jetzt schon hinstellen, ich mache das ja auch zum Teil. Ne? Ich sage Perplexity, was sind die Nachrichten von heute? Und du kriegst irgendwie die 5 Top-News angezeigt. Und trotzdem bin ich zwischendurch bei Spiegel Online. Ich würde nicht sagen, dass mein Nachrichtenverhalten sich total dramatisch verändert hat. Das Gleiche gilt
auch... Aber da würde ich gerne direkt mal reinspringen, sorry. Aber ich glaube, du bist aber auch ein Fan von Primärquellen zum Beispiel. Einfach zum einen, weil du ein alter Sack bist, zum anderen, weil es dich einfach wirklich interessiert, woher kommen diese Sachen und du hast einen gewissen Wahrheitsbedarf. Oder? Aber wenn du jetzt ganz viele Kids siehst, halt Gen X, Gen Alpha, für die ist YouTube und TikTok the Holy Grail und the one and only source.
Da bin ich bei dir. Aber würden die
ChatGPT? Weiß ich nicht.
Ja, aber das ist genau die Frage. Also YouTube ist ein wunderbares Beispiel. Die sind da und lassen sich von jedem neuen Video inspirieren. Also es ist ja wirklich so Doomscrolling-mäßig. Entweder die YouTube Shorts oder auch bei Instagram. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, hilft da ChatGPT? Weil du gehst ja quasi in ChatGPT rein und sagst, zeig mir mal, du gehst ja nicht rein und sagst, zeig mir mal ein lustiges Hasenvideo. Sondern der Algorithmus, in dem Fall YouTube oder Insta oder TikTok, zeigt dir ja schon passend auf dein Behavior, das, was du möchtest oder was für dich passt, und dann scrollst du weiter. Das heißt, du wirst mit jedem Video neu inspiriert. Und das funktioniert, glaube ich, in einem Chatbot so ja gar nicht.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, wir verrennen uns hier ein bisschen, aber auch Chatbots haben ja mittlerweile gelernt, und das ist ja zum Beispiel in GPT-5.2 jetzt nicht mehr so doll, aber erinnere dich mal an 4 Punkt irgendwas, wo du nach jeder Antwort noch eine Nachfrage bekommen hast, kann ich dir in die und die Richtung noch etwas empfehlen? Wollen wir nochmal darüber sprechen?
Das ist schon jetzt immer, bei 5.2 hast du das auch wieder.
Ich finde aber nicht mehr ganz so doll und zumindest nicht mehr ganz so invasiv. Und es war ja eine bewusste Integration, dass dich quasi länger im Chatfenster auch zu Kontexterweiterung hält. Wenn das halt theoretisch halt noch mehr wird, mit Werbung integriert, mit Kaufanreizen integriert, dann shoppst du dich da halt kaputt. Ich bin unsicher, in welche Richtung das geht, und ich bin bei dir, dass ich nicht glaube, dass es in 2026 eine Entweder-Oder-Entscheidung sein wird. Ich glaube, in 2026 werden wir Banken bzw. Dienstleister im weiteren Sinne uns damit auseinandersetzen müssen. Ist es ein weiterer Touchpoint für uns zu den Touchpoints, die wir bereits haben? Kannibalisiere ich mich damit selber, wenn ich jetzt zum Beispiel, wie, das haben wir vor Weihnachten in unserer letzten oder vorletzten Folge diskutiert, BBVA in Deutschland und in Italien den Schritt gehen möchte mit OpenAI als strategischen Partner, dass sie dort eine Integration in deren App Store haben? Ist das einfach nur eine Kundenservice-Erweiterung oder ist das ein Touchpoint, wo ich sagen kann, ich mache dort meinen Dauerauftrag, meine Limitanpassung, meine, keine Ahnung, Kreditkartenabrechnung, gucke nach, mache eine Taschengeldüberweisung und gehe quasi von der App weg? Und ich will das überhaupt nicht werten, aber ich glaube, das ist eine ganz wichtige Diskussion, die ganz viele von uns in diesen Tagen haben werden, um dann eine proaktive Entscheidung zu treffen, probiere ich diesen Weg aus oder versuche ich einfach alles, wie wir schon immer auch als Banker in den letzten Jahren und Jahrzehnten hatten, bei mir zu eng und versuchen nicht noch weitere Anknüpfungspunkte oder weitere Kommunikationskanäle zu finden.
Ich weiß gar nicht, ob wir so sehr auseinanderliegen. Ich glaube, die Diskrepanz, die wir haben, für mich ist das nicht die Frage, genau, schwarz oder weiß. Ist es künftig nur noch AI? Ich glaube, für mich im Kopf auf einer Metaebene höher, wir müssen Omnichannel viel radikaler und neuer denken. Ich glaube, wir werden auf der einen Seite, das haben wir eben in den News gesagt, wir werden viel mehr neue Hardware sehen. Hardware, an die wir auch heute noch nicht denken. Also das ist OpenAI-Hardware-Ding, Smart Glasses, vielleicht kommt noch irgendwas anderes. Und überall dort kann Banking oder was auch immer stattfinden. Oder erst einmal Produkte können da stattfinden, Dienstleistungen können da stattfinden. Und ich glaube, wir haben nicht mehr den Luxus, dass wir sagen können, okay, wir haben eine App und sind fertig, sondern wir müssen sehr viel breiter sein. Und wir müssen vielleicht damit leben, dass es Kanäle gibt, die im Moment noch nicht so gut performen. Und es wird auch vielleicht Kanäle geben, die werden nie performen. Ja, also und die muss man wieder abstellen. Aber ich glaube, wir müssen insgesamt sehr viel mehr in Omnikanal denken.
Ja, ich glaube, grundsätzlich stimmt das. Und ich meine, das ist ja wirklich nur ein winzig kleiner Teil von diesem, ich sag mal, Privatkundengeschäft im weitesten Sinne. Ja, wir haben ja viel darüber auch gesprochen, was passiert bei personalisierten KI-Finanzassistenten. Gibt es ja mittlerweile mehrere. Bank of America ist immer noch führend mit ihrer Erica, die es auch seit vielen Jahren gibt, die mittlerweile aber wirklich schlau ist, die auch mittlerweile, ich glaube, Milliarden von Interaktionen in echter Nutzung im Alltag hat, wo dieser Assistent für Bank of America wirklich zur primären Kontaktfläche geworden ist. Gibt es auch in Europa mehr und mehr Beispiele. Aber auch das Thema, also, ne, wenn du die gesamte Wertschöpfungskette eines Privatkunden siehst, automatisiertes Onboarding, ne, das Thema Know Your Customer, also KYC, das, was ihr macht, wenn ihr eine Legitimierung für eure neue Bankverbindung macht, also Identitätsprüfung, Dokumentsprüfung. Risiken werden innerhalb von Sekunden überprüft und nicht, wie es vorher bei einigen Banken manuell und physisch immer noch mit vielen Medienbrüchen der Fall war, innerhalb von Tagen. Und das sind keine Wow-Use-Cases mehr, das sind einfach weil etablierte Wettbewerbsvorteile. Es geht hin zu Kreditentscheidungen, die dynamisch getroffen werden, ja, wo KI keine klassischen oder traditionellen Scoring-Modelle ersetzt, aber sie ergänzt, ja, um Verhaltensdaten, um Kontextdaten. Und das Ganze immer mit Realtime-Data, also wirklich in Echtzeit, nicht statisch, sondern total adaptiv. Und du hast neulich auch mal lange darüber gesprochen und ich glaube auch einen Blogbeitrag bei Permanent Banking gemacht, so proaktive Finanzoptimierung. Ja, so Kündigung von Abos, Optimierung, so, also in all diese Themen hinein, wo man sich früher irgendwie eine unterschiedlichste Themen halt irgendwie brauchte, das brauchst du nicht mehr, indem du halt einfach jetzt alles in deinen Chat des Vertrauens quasi hochlädst, deine Transaktionsdaten und damit deine Bank natürlich auch so ein bisschen übergehst, ja, und sagst, okay, stell mir das so und so dar als Kuchendiagramm, mach eine Cashflow-Analyse, was ist meine Liquidität, was sind meine größten, keine Ahnung, Ausgaben, und weil es dir einfach besser gefällt in deinem Chat als bei deiner Applikation. Und ich glaube, das ist total wichtig, dass man sich auch damit auseinandersetzt. Was gibt es hier auch für Möglichkeiten für mich selber als Bank, um sowas zu integrieren und einfach, also wieder wie immer, ne, aus der Kundenbrille zu sehen, weil die Kunden jetzt einfach andere Möglichkeiten haben, als sie es noch vor 2 Jahren hatten.
Hundertprozentige Zustimmung. Und insbesondere, was du ja gerade beschrieben hast, das werden wir ja gar nicht verhindern können, dass Kundinnen und Kunden, ich meine, die machen es jetzt schon. Also du kannst jetzt schon fragen, was ist das beste Girokonto für mich? Ich bin so ein Typ, ich gehe gerne auf Reisen. Und dann kriegst du halt entsprechende Angebote angezeigt. Das werden wir ja nicht verhindern können. Und dazu habe ich ja letzten Monat auch mit Koschlink gesprochen, eine Agentur, die sich zum Thema Search Shift so ein bisschen auseinandersetzen. Also was muss eigentlich passieren, damit ich in diesen Chatbots als Unternehmen auftauche? Spannender Podcast, nicht weil ich ihn geführt habe, sondern ich habe ehrlicherweise nur zugehört. Aber wir packen ihn auch in die Shownotes. Aber was du sagst, hundertprozentige Zustimmung. Und ich will gar kein Aber sagen, sondern ich würde eher ein Plädoyer aussprechen wollen, das nämlich auch als Chance zu sehen. Denn am Ende geht es ja darum, bleib bei dem Beispiel, ne, Finanzoptimierung. Am Ende steht ja oft ein Finanzprodukt, ein Kredit, ein Anlageprodukt, was auch immer. Und da sind wir natürlich als Banken gefordert, entsprechend attraktive Produkte zu kreieren, weil die werden ja dann auch wieder angeboten, weil ChatGPT sagt dann, weißt du was, Mike, du hast so viel Geld ausgegeben, du brauchst vielleicht einen Kleinkredit. Die Sparkasse Pusemuckel hat dann ein gutes Angebot oder die DKB hat ein gutes Angebot, ja, hol dir das. Und das ist ja unsere Aufgabe, diese Angebote auch entsprechend zu gestalten, ja, weil am Ende, so gucke ich drauf. Ich sage nicht, dass es egal ist. Natürlich ist es schön, wenn wir die komplette Wertschöpfungskette immer haben. Aber am Ende geht es doch darum, wo legt der Kunde sein Geld hin und wo holt er sich sein Finanzprodukt?
Genau. Ich glaube, es ist wichtig, sich einfach proaktiv damit auseinanderzusetzen. Es ist halt nicht mehr, nicht nur diese Effizienzbrille, sondern tatsächlich auch konsequent darüber nachzudenken, wie kann ich die Kundenreise auch in meiner Schnittstelle personalisieren und wie kann ich das Retail-Geschäft skalieren, entweder mit Partnern. Partnerintegration, Buy and Build ist weiterhin hier absolut relevant im Retail-Banking auch.
Sascha, ich gucke auf die Uhr.
Genau, ich glaube, wir müssen auch mal irgendwann anfangen. Das war auch ein Feedback, was ich neulich mal bekommen habe. Nicht nur über Privatkundengeschäfte sprechen, auch ein bisschen über zumindest SMI, ein bisschen Corporate, also Firmenkundengeschäft. Ja, da gibt es tatsächlich ein paar Hörerinnen und Hörer von uns, die das interessant finden.
Ich glaube, total richtig.
Immer wenn ich eine Ausladung zum Thema Investmentbanking habe, da sagen alle, oh, aber ich glaube, und das können wir beim nächsten Mal einfach nochmal ein bisschen mitmachen, ne? Was hat es für Auswirkungen im Firmenkundengeschäft, weil alles, was so Cashflow-Forecasting ist, dynamische Kreditlinien, das ist super spannend und ganz am Ende natürlich auch so diese internen Prozesse, wo ich finde, immer noch so der größte ROI liegt. Und ich finde auch immer noch so, das ist super unspektakulär, aber sollte die höchste Aufmerksamkeit eigentlich auch verdienen, wenn du sagst, ne, Thema Dokumentenverarbeitung, Modellvalidierung, ja, Risikoprüfung, klar. Vermeintlich langweilig, aber
Steuern, Buchhaltung.
Echt spannend, was du machen kannst, ja.
Genau. Machst du die Outro?
So, du musst arbeiten, ne, glaube ich, oder?
Ja, du auch hoffentlich.
Ja, to be honest, ja. Gut, hat uns gefreut. Frohes neues Jahr für alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Das war unsere heutige Folge mit einigen News und wir haben so ein bisschen den Ausblick begonnen, im Retail-Banking begonnen und machen demnächst noch ein bisschen SME und Firmenkundengeschäft. Wir überlegen uns auch, was wir dieses Jahr vielleicht noch ein bisschen anders machen. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anreize habt und ein paar lustige Themen, wie wir uns vielleicht auch verändern können, dann schreibt uns gerne. Entweder an, ich glaube, hello@unpluggedpodcast.de sollte noch funktionieren. Ab und zu kommt da was. Die gute Payment and Banking E-Mail-Adresse funktioniert auch. Oder über LinkedIn. Ihr kennt, glaube ich, alle Möglichkeiten. Aber auch wenn ihr Feedback habt, Kritik, weitere Wünsche oder auch direkte Fragen, dann meldet euch bei uns. Wir freuen uns über jede Nachricht und bleiben mit vielen Grüßen. Bis bald, ihr Lieben.
Bis bald.